Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Die Transplantation einer Niere, einer Leber oder eines Herzens, die galt in der Frühzeit, also vor einigen Jahrzehnten, zunächst mal als experimentelle Medizin. Das ist heute ganz anders. Die Operation ist zwar nach wie vor aufwendig, Patienten müssen auch ein Leben lang Medikamente nehmen, die eine Abstoßung des Organs verhindern, aber sie können häufig ein normales Leben führen. Oft geht es ihnen sogar deutlich besser als vor der Transplantation. Ein aktuelles Problem in Zeiten der Pandemie aber ist, die Medikamente, die das fremde Organ schützen, bewirken auch, dass eine Corona-Impfung deutlich schlechter wirkt. Patienten müssen also besonders aufpassen und sie müssen besonders geschützt werden, damit sie sich nicht mit dem Coronavirus anstecken. Transplantationsmedizin, Leben mit einem fremden Organ, das ist unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben oder von Ihren persönlichen Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne anrufen. 00800 44 64 44 64. Das ist die Nummer unseres Hörertelefons für Ihre Fragen. Ich werde die Nummer im Laufe der Sendung noch ein paar Mal wiederholen. 00800 44 64 44 64. Oder schreiben Sie uns auch Ihre Fragen an sprechstunde@deutschlandfunk.de und denken Sie bitte daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr die aktuellen Informationen aus der Medizin. Wir haben folgende Themen für Sie vorbereitet. Triage, Intensiv- und Notfallmediziner aktualisieren ihre Leitlinie. Krankenhäuser am Limit, wer kann noch behandelt werden und wer nicht. Und es geht um SARS-CoV-2-Behandlung. Wie sieht das aus mit den Antikörperpräparaten? Erfüllen die in sie gesetzten Hoffnungen? Nach den 11 Uhr Nachrichten schauen wir uns einen besonderen Aspekt unseres Hauptthemas Transplantation an. Wie sieht das Leben mit einer fremden Leber aus? Wir sprechen mit einem Patienten, mit Egbert Trowe. Er ist auch im Vorstand vom Verband Lebertransplantierte Deutschland. Und danach widmen wir uns wieder ganz Ihren Fragen. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unsere heutige Expertin vorstellen, Frau Professor Christine Falk leitet das Institut für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover und sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Schönen guten Morgen, Frau Professor Falk.
Guten Morgen, Herr Winkelheide.
Wie sind Sie zur Transplantationsmedizin gekommen? Sie sind ja von Haus aus eigentlich Naturwissenschaftlerin.
Das ist richtig. Ich habe Biologie studiert in München und bei der Frage, welches Fach für meine Diplomarbeit vielleicht ganz sinnvoll wäre, bin ich über die Immunologie gestolpert und hatte dann die Chance, zusammen mit der Transplantation in München an der LMU meine Diplomarbeit zu machen. Also habe ich sogar mit der Immunologie und der Transplantation begonnen und habe dann aber verschiedene Umwege genommen über die Krebsmedizin, aber auch andere Bereiche und bin jetzt wieder seit 10 Jahren an der MHH in der Transplantation zurück.
Die Immunologie, also wie funktioniert unser Immunsystem, wie arbeitet es und welche Tücken können sich daraus ergeben? Das ist ja ein wichtiges Thema, wenn es um Transplantationen geht, denn da wird ja ein fremdes Organ in einen anderen Körper hineingesetzt und man muss sowas hinbekommen wie eine Toleranz, also dass das Organ eben auch bleibt und weiterarbeiten kann. Ist das die größte Herausforderung?
Das ist immunologisch gesehen die größte Herausforderung und das ist sozusagen unser größtes Ziel, diese Toleranz zu erreichen. Es ist allerdings so, dass wir dafür Medikamente brauchen, denn es ist in der Tat so, das Organ, das transplantiert wird, kommt ja von einer anderen Person. Diese Person hat eine andere Merkmalstruktur an ihrer Oberfläche, wird also von unserem Immunsystem, wird das Organ als fremd erkannt. Und damit man eben verhindern kann, dass es abgestoßen wird, brauchen wir Medikamente. Wir würden gerne eine Art natürliche Toleranz erzeugen. Daran forschen wir alle schon sehr lange. Aber da sind wir noch nicht. Also brauchen wir im Moment noch Medikamente, um zu erreichen, dass das Organ akzeptiert wird vom Körper.
Von der Nierentransplantation ist ja bekannt, dass man versucht, ein möglichst passendes Organ zu finden, also wo möglichst viele Gewebemerkmale übereinstimmen, damit man möglichst wenig Medikamente geben muss. Gelingt das in jedem Fall?
Das gelingt leider nicht in jedem Fall, denn diese Gewebemerkmale, die Sie ansprechen, das sind 6 bzw. 12 Gene vom Vater und von der Mutter, für die unser Immunsystem die Aufgabe gestellt hat, dass sie erkennen können, was ist selbst und was ist fremd. Und diese Gewebebemerkmale, die sind für jeden Menschen quasi unterschiedlich oder in Gruppen eingeteilt unterschiedlich. Und natürlich würde man am liebsten jemanden finden, der genau passt, sodass möglichst das Organ so ähnlich aussieht wie die körpereigenen Strukturen. Das ist bei der Niere, versucht man da möglichst gut einen sogenannten Match, also ein passendes Organ zu finden. Das hat sehr viel mit einer Auswahl zu tun, die über Eurotransplant, über die in Europa transplantiert wird, das wird mitorganisiert. Und das ist einer der Auswahlkriterien. Für die anderen Organe, also Lunge, Leber und Herz, ist das gar nicht möglich. Deswegen können wir da keinen so guten Match erreichen und sind in der Tat darauf angewiesen, dass eben auch Organe transplantiert werden, die nicht so gut passen. Dementsprechend muss man auch mehr Immunsuppression anwenden. Hm.
Welche Krankheiten führen eigentlich dazu, dass man dann überlegt, es ist doch besser, eine neue Niere zu transplantieren oder eine neue Leber oder ein neues Herz?
Das hängt sehr von den jeweiligen Organen ab und die Niere ist auch dahingehend besonders, als wir wissen, dass wenn eine Niere erkrankt ist und nicht mehr so gut funktioniert, es ein sogenanntes Nierenersatzverfahren gibt, das ist die Dialyse. Und viele Menschen sind ja auf die Dialyse angewiesen, weil die Niere ja die Funktion hat, auch eine Art Reinigungsfunktion im Körper zu haben. Deswegen ist eigentlich die Transplantation immer wirklich der letzte Schritt. Man versucht ja immer zu vermeiden, dass transplantiert werden muss. Und deswegen ist die Niere schon sehr besonders. Bei Herz, Lunge und Leber sind die Erkrankungen andere. Das sind manchmal toxische, also sozusagen eine akute Vergiftung der Leber zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit, warum eine Leber transplantiert werden muss. Aber es gibt auch andere, wie zum Beispiel die genetisch bedingten Lebererkrankungen oder aber auch Virusinfektionen, die dann zu einer Zirrhose führen, sodass die Leber zerstört wird und nicht mehr arbeiten kann. Das sind so die Hauptaspekte bei der Leber. Und bei der Lunge und bei dem Herzen sind es wiederum andere Erkrankungen, die zu einer so starken Beeinträchtigung der Organfunktion führen, dass diese Organe ihre Aufgabe nicht mehr ausüben können. Bei der Lunge zum Beispiel die Atmung, die wir ja so dringend brauchen. Da gibt es eben auch häufig bei den Kindern die zystische Fibrose oder Mukoviszidose, die dazu führt, dass leider transplantiert werden muss. Oder auch eine angeborene Veränderung der Gefäße, die pulmonäre Arterie, Hypertension. Oder aber auch eine Fibrose, die die Lunge sozusagen so versteift und verklebt hat, dass sie nicht mehr arbeiten kann. Und beim Herz sind es eben die schweren Herzerkrankungen, die dazu führen, dass die Herzfunktion nicht mehr durchgeführt werden kann, weil die Struktur des Herzens nicht mehr in der Lage ist, diese riesen Blutvolumen, die wir brauchen, wenn wir pumpen sozusagen, durch den Körper zu pumpen. Und also es gibt also ganz unterschiedliche Grunderkrankungen, die dazu führen, dass transplantiert werden muss, um das Leben zu retten.
Aber nicht in jedem Fall kann auch tatsächlich transplantiert werden. Wenn man sich die Statistik anguckt, also die, vor allen Dingen die Warteliste, dann sieht man, mehr als 9000 Menschen stehen auf der Warteliste für eine Organtransplantation. Und voraussichtlich werden nicht alle ein passendes oder überhaupt ein Organ transplantiert bekommen.
Diese Ungleichgewichtssituation, dass wir in Deutschland sehr viel mehr Menschen haben, die auf ein Organ warten und die Organe, die transplantiert werden können, nach dem Verteilungsschlüssel von Eurotransplant, ist ein sehr großes Problem. Denn wie Sie richtig sagen, gibt es viele Menschen, die dringend darauf angewiesen wären, eine bessere Lebenssituation zu bekommen durch ein Organ. Es sind aber durch die Frage, wie viele Organe werden auch gespendet und wie macht man die Spende möglich in den Ländern, die in Eurotransplant zusammengeschlossen sind, tatsächlich ein großes Missverhältnis. Und deshalb ist die Frage, wie lange die Wartezeit ist und wie viele Transplantationen möglich sind, ein ganz großes Problem und ein wichtiges Thema, bei dem man auch immer wieder sagen muss, dass die Organspende ein ganz wichtiger Aspekt ist, um Leben zu retten. Und es ist auch natürlich ein großer Vertrauensaspekt, den man da braucht, um Organspende möglich zu machen, damit mehr Menschen, die auf ein Organ warten, auch transplantiert werden könnten.
Wenn man sich anschaut, also Umfragen anschaut, dann ist die überwiegende Mehrheit in Deutschland der Transplantationsmedizin ja recht positiv gegenüber eingestellt. Aber nach wie vor dokumentieren das wenige Menschen in ihrem Organspendeausweis. ob Sie Organ spenden wollen im Fall Ihres Todes oder nicht. Wie erklären Sie sich das?
Ich denke, dass ein wichtiger Aspekt schon ist, dass man prinzipiell ja wirklich auch leichten Herzens sozusagen sagen kann, dass man Organspender sein möchte. Wenn es aber dann darum geht, diesen kleinen Ausweis, der ja von den Krankenkassen verschickt wird, in seinem Geldbeutel zu haben, dass, falls etwas passiert, eine Organspende möglich ist, was ja noch nicht heißt, dass ein Prozess automatisch läuft. Das ist ganz wichtig zu sagen. Es ist in jedem Schritt zur Organspende möglich zu sagen, die Familie möchte das nicht und dann wird das auch nicht passieren. Also es ist nochmal ein Unterschied zwischen einer theoretischen positiven Einstellung, die schon mal ein guter Start ist, und der tatsächlichen Zustimmung mit einer Unterschrift und dem Ausweis, den man dann dabei hat, um zu sagen, falls mir etwas passiert und falls mein Leben nicht mehr gerettet werden kann, dann möchte ich, dass meine Organe dazu helfen können, anderen Menschenleben zu retten. Und ich glaube, da ist einfach auch noch viel an Kommunikation und Vertrauensbildung notwendig, und da sind wir ja auch alle dabei, Vertrauen zu schaffen, dass es eine gute und sinnvolle Möglichkeit ist, seinen Organspendeausweis auch dabei zu haben.
Und selbst wenn man zu dem Schluss kommt, man möchte nicht spenden, kann man auch das ja dokumentieren in dem Organspendeausweis.
Zum einen das, und zum anderen kann man auch die Organe auswählen und sagen, ich möchte dieses oder jenes Organ, diesem würde ich zustimmen und andere Organe vielleicht nicht. Also es lohnt sich auch, sich damit zu beschäftigen. Man muss sich ja nicht gleich entscheiden, aber die Beschäftigung damit ist ja schon mal ein Schritt in diese Richtung. Und dann wird man auch sehen, wie gut und wie sozusagen sicher man auch selbst davor ist. Denn das ist ja die Angst, die dahinter steckt, dass etwas passiert, was man nicht möchte. Und ich glaube, diese Angst kann man sehr gut nehmen, wenn man kommuniziert, wie Organspende auch abläuft und wie viele Sicherheitsmechanismen eingebaut sind, dass nichts passiert, was jemand nicht möchte oder die Familie nicht möchte.
Ja, wenn ich mich mit Freunden, Bekannten unterhalte, dann treffe ich oft auf ein gewisses Unbehagen, also was dann formuliert wird. Also wenn vor 100 Jahren ein Mensch aufgehört hat zu atmen und das Herz aufgehört hat zu schlagen, dann war klar, dieser Mensch wird sterben. Heute in Zeiten der Intensivmedizin können diese Funktionen ja überbrückt werden, und dann hat man eben dieses Kriterium Hirntod. Und das ist für viele Menschen ein sehr abstraktes Kriterium und auch eins, wo sie dann fragen, ja, bin ich dann wirklich tot, wenn ich Hirntod bin?
Ich glaube, das gehört zu den schwierigsten Fragen, die man sich selbst immer stellt. Und auch da kann man sagen, dass die Kommunikation und die Transparenz ganz wichtig ist. Es gibt eine Seite, das ist die Deutsche Stiftung Organtransplantation, die DSO. Auf dieser Webseite sind die Schritte zur Organspende sehr transparent aufgeführt. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist sozusagen ein 9-Punkte-Plan und Liste, was alles passieren muss, damit überhaupt Organspende möglich ist. Und da gibt es einen Punkt, der heißt irreversibler Hirnfunktionsausfall. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist das, was Sie gerade als Hirntod bezeichnet haben. Der erste wichtige Punkt ist irreversibel, heißt, es gibt keinen Weg zurück. Und Hirnfunktionsausfall bedeutet, dass man nachweisen kann, dass das Gehirn nicht mehr funktioniert und dass es keinen Weg zurück gibt, weil dieses Gehirn keine Funktion mehr hat. Und es ist ganz besonders wichtig, dass diese Definition nach allen medizinischen Kriterien, die wir haben, und Sie haben es ja gesagt, ich bin keine Medizinerin, sondern Naturwissenschaftlerin, aber dass man das so gut definiert, dass man ausschließen kann, dass jemand für Hirntod erklärt wird, der das nicht ist. Und dieser Aspekt ist, glaube ich, so zentral, dass es wichtig ist, transparent zu machen, wie das passiert und wie gut die Sicherheitsmechanismen sind, um auszuschließen, dass ein Mensch für Hirntod erklärt wird, der das nicht ist. Und ich glaube, das ist diese Grenze zwischen Leben und Tod, die uns alle im Innersten beschäftigt. Und da Transparenz und Klarheit zu schaffen, ist der allerwichtigste Schritt in dieser sehr sensiblen Frage.
Die meisten Organe, die transplantiert werden, stammen eben von toten Spendern. Aber es gibt auch die sogenannte Lebensspende. Wann kommt die in Frage? Da geht es ja vor allem um Nierenspende.
Das ist richtig, das geht vor allem um die Nierenspende. Sie wissen ja, dass wir zwei Nieren haben. Und diese zwei Nieren sind, das heißt, hat einen guten Grund, warum jeder Mensch zwei Nieren hat. Es ist aber so, dass unter bestimmten Konstellationen man auch verantworten kann, dass man eine gesunde Niere transplantiert, sodass der Spender nur noch eine Spenderniere behält. und die zweite Niere abgibt. Unser Bundespräsident Steinmeier ist hier so ein Beispiel. Das sind sehr spezielle Konstellationen, wo man den Spender und den Empfänger nach den medizinischen Kriterien, wann eine Lebensspende möglich ist, sehr genau untersucht. Und es ist auch ein langer Weg dahin, um sozusagen klar zu machen, unter welchen Konstellationen das möglich ist. Das muss auch sicher sein, dass der Spender kein Risiko hat, wenn er eine seiner beiden Nieren abgibt. Und deswegen ist auch dort ein langer gemeinsamer vertrauensbildender Weg mit den Ärztinnen und Ärzten besonders wichtig. Aber in der Tat ist bei der Niere die Lebensspende möglich. Und das ist auch eine Möglichkeit, mehr Spende und mehr Transplantationen zu ermöglichen durch diese sehr spezielle Konstellation der Lebensspende.
Eine kritische Phase ist ja direkt nach der Operation eben sicherzustellen, dass die Niere nicht abgestoßen wird. Wie gut gelingt das heute?
Da hat die Medizin seit den ersten Transplantationen vor über 50 Jahren enorme Fortschritte gemacht. Diese sogenannte Immunsuppression, also das Verhindern, dass das Immunsystem des Empfängers merkt, hier kommt ein fremdes Organ, das abgestoßen wird, beginnt inzwischen schon in der Operationsphase, manchmal sogar schon davor, sodass da eine sehr klare Therapieform bereits eingeleitet wird vor der Transplantation. Das Immunsystem wird schon mal zuvor etwas gedämpft. Und während die Transplantation läuft, läuft auch die Immunsuppression mit Medikamenten schon an, die verhindern, dass die Empfängerimmunzellen aktiv werden, was sie gerne tun würden, weil sie merken, ja, hier kommt ein fremdes Organ. Um das zu verhindern, wird sofort mit der medikamentösen Immunsuppression begonnen und die wird dann über die Zeit angepasst. Und wir würden uns wünschen, dass wir die Immunsuppression erreichen, dass wir jeden Patienten genau einstellen können. Da sind wir noch nicht so ganz, da forschen wir alle dran weltweit. Aber man kann schon sehr gut den Zielkorridor erreichen, wie viele Medikamente braucht ein Mensch, um das Organ nicht abzustoßen. Aber wir brauchen natürlich Immunkompetenz. Da sind wir bei Corona und anderen Infekten, weil wenn man das Immunsystem komplett inhibiert und platt macht sozusagen, dann sind diese Menschen ja allen Infekten wehrlos ausgesetzt und das will man ja auch nicht. Und diesen schmalen Grat zwischen nicht abstoßen, aber genug Immunkompetenz zu haben, das ist das Ziel, das man für jeden Patienten individuell erreichen möchte.
Sie haben das Stichwort Corona schon genannt. Ein aktuelles Problem in der Pandemie ist ja, die Medikamente, die das Organ schützen, die bewirken auch, dass eine Corona-Impfung schlechter wirkt. Also deutlich schlechter wirkt, als es bei anderen Menschen wirken würde. Wie gehen Sie mit dem Problem um?
Das war von vornherein klar, dass wenn es denn eine Impfung geben würde, hoffentlich bald, die haben wir, dass alle Transplantzentren weltweit sofort sich sehr um die Patienten gekümmert haben mit der Frage, können wir zeigen, wer hat noch die Möglichkeit, auf die Impfung zu reagieren und zum Beispiel Antikörper, aber auch T-Zellen auszubilden, die vor einer Corona-Infektion schützen würden, weil sie dieses Spike-Protein erkennen, mit dem wir impfen. Und welche Personen können aufgrund ihrer Immunsuppression eben keine schützende Immunantwort aufbauen, sodass also alle Zentren begonnen haben, die Patienten zu untersuchen. Wir haben das in Hannover auch für die Herz- und Lungentransplantierten gemacht, die anderen Zentren auch für die Organtransplantierten generell. Und da sieht man, dass es sehr individuell ist, wer noch auf diese Impfung reagieren kann und wer nicht. Und natürlich macht uns das Sorge, wenn wir die hohen Infektionszahlen sehen, weil gerade diese Menschen natürlich ein besonders hohes Risiko haben, dass sie diesem Virus mit der Impfung nicht so gut geschützt gegenüberstehen wie andere Menschen, die eben keine Immunsuppression bekommen.
Lässt sich denn abschätzen oder messen Sie dann nach einer Impfung genau, wie viel Antikörper gebildet werden? Und gibt es da Unterschiede, je nachdem, ob ich eine fremde Niere habe, eine fremde Leber oder eine Lunge?
Die Empfehlung der Deutschen Transplantationsgesellschaft war natürlich, dass die Patienten testen lassen können, ob sie denn auf die Impfung reagiert haben. Und der einfachste Test ist der Test, ob Antikörper gebildet wurden gegen dieses Stachelprotein, gegen das wir geimpft werden. Deswegen gibt es auch viele Patientinnen und Patienten, die das natürlich haben machen lassen nach zweimaliger Impfung. Und das ist sozusagen nicht das Organ entscheidet, ob da die Impfantwort noch passiert oder nicht, sondern die Art der Immunsuppression, die wiederum ist unterschiedlich bei den verschiedenen Organen. Daher ist es bei den verschiedenen Organtransplantierten durchaus unterschiedlich, wie viel Prozent der Transplantierten auf die Impfung noch reagiert haben und wie viele nicht. Das sieht so aus, dass bei den Nierentransplantierten, es ist auch so, dass ein Großteil noch in der Lage ist, etwas mehr als 50%, je nach Studienlage, noch eine Antwort zu bilden. Zum Teil auch deutlich höhere Prozentzahlen. Es hängt eben ein bisschen von der Immunsuppression ab. Bei den Lungentransplantierten zum Beispiel ist es so, dass mehr als die Hälfte leider keine Antikörper bilden können nach der zweiten Impfung. Daher war diese Gruppe der Transplantierten die erste Gruppe, für die eine sogenannte Auffrisch- oder Boosterimpfung diskutiert und dann auch von der Ständigen Impfkommission empfohlen wurde.
Wie sieht es aus? Wie sieht die Situation heute aus? Also sind die meisten Patienten auch geboostert dann?
Das ist auch je nach Zentrum unterschiedlich, aber inzwischen ist es so, dass sehr viele transplantierte Patientinnen und Patienten in Deutschland bereits ihre dritte Impfung bekommen haben, genau aus diesem Grund. Und dass man sieht, dass ein Teil der Patientinnen und Patienten tatsächlich noch profitiert. Das sind die, die nach den ersten beiden Impfungen so ein bisschen die Immunantwort gestartet haben, aber die kam nicht so weit, weil die Immunsuppression das verhindert hat. Wenn die nochmal eine dritte Impfung bekommen haben, wurde die Antwort wieder deutlich besser. Es gibt aber auch eben Patientinnen und Patienten, die mehr Immunsuppression brauchen. Und da ist es dann schon zu beobachten, dass keine Antikörperantwort gebildet werden kann. Die T-Zellen sind so ein bisschen trickreich zu messen. Die kann man nicht so einfach messen wie die Antikörper. Aber auch da ist es so, dass so ein bisschen T-Zellantwort ist meistens dann zumindest auf dem Weg sozusagen, aber lange nicht so stark wie bei Menschen, die eben keine Immunsuppression brauchen.
Das heißt, da ist es dann auch wichtig, dass das Umfeld auch richtig geschützt ist, also die Familie, Freunde, Bekannte, dass die auch dran denken, dass sie sich boostern lassen, auch als indirekter Schutz. Transplantationsmedizin, Leben mit einem fremden Organ, das ist unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne anrufen 00 800 44 64 44 64 oder Mails an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Frau Falk, es sind viele Fragen gekommen. Eine Hörerin hat uns gemeldet und fragte, wie lange sollte man als Nierentransplantierter nach der zweiten Impfung eigentlich warten mit dem Boostern? Lässt sich das überhaupt so prinzipiell beantworten?
Also prinzipiell würde das natürlich so einen Zeitraum beinhalten, den wir auch für die Nicht-Transplantierten haben. Die 6 Monate sind ja nicht immunologisch gewählt, sondern die sind ja eher logistisch/epidemiologisch ausgewählt, weil wir jetzt in den Herbst-Winter kommen und unbedingt eine Auffrischimpfung brauchen. Es ist aber bei den Transplantierten schon so, dass ja die Empfehlung war, nachsehen zu lassen, ob man Antikörper gebildet hat nach der zweiten Impfung. Das sollte man etwa 4 Wochen nach der zweiten Impfung ab da zuverlässig dann mal testen lassen. Und wenn da zum Beispiel sich gezeigt hat, dass die Antikörper sehr wenige sind oder auch keine nachweisbar sind, dann ist in diesen Fällen auch eine frühere dritte Impfung schon anzuraten, weil man ja nicht warten möchte, wenn man weiß, dass da kaum Antikörper da sind, macht es natürlich Sinn, das früher zu tun. Also auch hier ist es wieder wie bei allen Transplantierten immer sehr individuell und immer in Rücksprache mit dem Transplantationszentrum oder den behandelten Ärztinnen und Ärzten. Also da ist das schon auch früher angezeigt, wenn man weiß, dass die Impfantwort entsprechend geringer war.
Ja, Herrn Franz Neuwirth hat eine Frage. Er möchte gerne wissen, was heißt eigentlich, ein Organ wird abgestoßen? Was geschieht da eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Diese transplantierten Organe haben an ihrer Oberfläche, wie alle Zellen in unserem Körper, diese typischen Gewebemerkmale, die heißen HLA, humanes Leukozytenantigen. Und jeder von uns hat von Vater und Mutter jeweils 6 dieser HLA-Gene mitbekommen. Und die sind an jeder Oberfläche einer kernhaltigen Zelle obendrauf. Und unsere T-Zellen können erkennen, wenn das ein fremdes Organ ist, anhand dieser Gene, die da oben auf der Zelle obendrauf als Protein sitzen. Und deswegen können die T-Zellen erkennen, dass die Zelle des transplantierten Organes nicht vom eigenen Körper stammt. Und diese T-Zellen sind so schlau, in Anführungszeichen, dass sie das tatsächlich merken und tatsächlich auch in der Lage sind,
dann zu attackieren. Am Telefon ist Herr Hallmeier aus Leipzig und Grüße nach Leipzig und vielen Dank, dass Sie so lange gewartet haben. Sie haben auch eine Frage direkt zu den Corona-Impfungen, ne?
Ich möchte die Frage stellen, meine beste Freundin lebt mit transplantierter Niere und ich wollte wissen, ob es eine Empfehlung gibt, welcher Impfstoff optimal wäre in diesem Fall.
Frau Falk.
Das kann man sehr gut beantworten, weil sowieso aktuell die mRNA-Impfstoffe, also BioNTech oder Moderna, die Impfstoffe sind, die am meisten verimpft werden. Die sind auch so ein bisschen sauberer in Anführungszeichen, weil ja wirklich nur dieses Stachelprotein gebildet wird und da kein Vektor mehr drumherum ist. Herr Trover hat gesagt, er hat zweimal AstraZeneca bekommen. Das ist so die eine Möglichkeit. Aber inzwischen haben wir ja wirklich vor allem die mRNA-Impfstoffe, wo wir ja auch wissen, dass sie auch bei Transplantierten sicher sind. Daher ist die Empfehlung, dass die mRNA-Impfstoffe auch für die Gruppe der Transplantierten, die sozusagen im Moment sowieso die Impfstoffe der Wahl sind. Aber noch mal ganz kurz zu dem Punkt von Herrn Trove. Herr Trove, es lag nicht an uns. Ne? Also diese Frage, wer welchen Impfstoff bekommt und an wen verimpfen darf, war extrem komplex. Ich will da nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber das war nicht so, dass die Transplantzentren das nicht gerne gemacht hätten, sondern die Frage, wo wird der Impfstoff hingeliefert, da könnte man Bücher drüber schreiben.
Ja. Ja, ich weiß, dass die Zentren das gerne gemacht hätten. Und das war ja eigentlich das ja, für uns Transplantierte das doch leicht Ärgerliche, dass die Zentren nicht damit beauftragt wurden. Zum Thema Impfen und Impfstoff. Ich hatte dann auch, als ich zum Impfzentrum kam, darum gebeten, mit mRNA geimpft zu werden. Aber dann lief automatisch zu dem Zeitpunkt im April hier in Hannover im Impfzentrum AstraZeneca. Und es war nicht mehr möglich, mit dem Arzt überhaupt darüber zu diskutieren. Auch das ist also eine Situation, die Sie als transplantierter Patient, wenn Sie ein bisschen aufgeklärt sind, und ich darf schon sagen, dass ich auch durch mein eigenes Zentrum da sehr gut informiert wurde und wusste, dass eigentlich der mRNA der vielleicht etwas bessere Impfstoff für uns Transplantierte ist als AstraZeneca. Aber eine Diskussion war leider nicht möglich.
Ja. Herr Trover, herzlichen Dank und ich danke auch Herrn Hallmeier aus Leipzig und Frau Hofmann aus Mainz ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Bitte sehr.
Ich bin inzwischen viermal geimpft und dreimal war also keine Antikörper anschließend im Test nachweisbar und jetzt bin ich noch zu früh, um zu wissen, ob das nach dem vierten Mal funktioniert. Ich habe aber vor ein paar Tagen gehört, dass im SWR kam, dass wohl in Tübingen eine Impfung speziell für Immunsupprimierte entwickelt wird. Und das interessiert mich sehr, wann die verfügbar ist.
Frau Falk, wissen Sie da genaues? Oder?
Da muss ich tatsächlich nachgucken.
Wir können nicht wirklich in die Zukunft gucken. Ne?
Genau, da müsste ich tatsächlich nochmal nachgucken, welche Art von Impfung Sie genau meinen. Aber es ist generell so, dass die jetzt zugelassenen Impfstoffe, die können wir halt auch wirklich jetzt verimpfen. Und jetzt heißt in diesem Winter, im alten Jahr und im ersten Quartal des neuen Jahres. Wenn die Tübinger tatsächlich noch eine andere Variante haben, ich kann ja gleich kurz mal gucken, ob ich es im Netz rausfinde, was Sie genau meinen. Wenn Sie mir nochmal ein Stichwort geben, weil die Impfstoffe, die wir jetzt haben, sind eben das, was wir wirklich dürfen, wo wir vor allem die Sicherheitsdaten haben. Das ist das Allerwichtigste gerade. Gerade bei den Transplantierten, dass wir genau wissen, dass keine Abstoßung kommt. Und deswegen ist sozusagen für uns, gerade bei den Transplantierten, das Sicherheitsprofil, das oberste Gebot, zu wissen, dass wir damit nicht das Organ riskieren.
Ja, hier kam im Anschluss von Jan Pritsch aus Groß-Ösing hat uns geschrieben, er hatte hat eine Lungentransplantation bekommen, hat wegen Corona aktuell eine schwierige Zeit, ist zweimal geimpft, geboostert, auch mit einem mRNA-Impfstoff von BioNTech, Pfizer. Und er fragt, für eine eventuelle vierte Impfung kommt da auch ein mRNA-Impfstoff in Frage, zum Beispiel auch Moderna, wo die mRNA ja höher konzentriert sei.
Das ist ein sehr guter Punkt. Die mRNA-Impfstoffe BioNTech und Moderna unterscheiden sich ein bisschen in der Dosis, weil Moderna in der Tat höher dosiert wird. Aber für die Auffrischimpfung wird mit Moderna auch die Hälfte empfohlen, also die 50 Mikrogramm im Vergleich zu den 30 Mikrogramm von BioNTech. Und da ist es so, dass man auch da wieder die Sicherheit gerne haben möchte, dass durch die Impfung das passiert, was man möchte, nämlich nur das Team Spike wird quasi aktiviert und das Team, das theoretisch das Organ erkennt, soll bitte in Ruhe gelassen werden. Das wollen wir erreichen. Und deswegen würde man auch bei Moderna sicherlich bei der Auffrischimpfung in die Empfehlung der STIKO gehen mit der halben Dosis. Das ist aber immer noch ein bisschen mehr als BioNTech und Sie haben recht. Dadurch, dass die Immunsuppression ja verhindert, dass das Immunsystem voll loslegen kann, ist die Dosis unter Umständen da nochmal ein bisschen ein Aspekt, der etwas hilft bei den Transplantierten, gerade bei den Lungentransplantierten, das haben wir hier auch gesehen, ist der Anzahl, der Prozentsatz der Menschen, die keine Antikörper bilden können, relativ hoch. Aber man muss auch sagen, die T-Zell-Antwort ist ja ein zweiter Ast, den wir so nicht messen, aber zumindest da sieht man, dass doch die T-Zell-Antwort ein bisschen möglich ist, trotz Immunsuppression, sodass auch diese Mehrfachimpfungen schon eine Wirkung haben, selbst wenn man die Antikörper nicht nachweisen kann.
Erstmal herzlichen Dank nochmal an Frau Hofmann aus Mainz und am Telefon Raul Motika aus Weinheim. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, ich bin herztransplantiert seit 2013. Herz wurde wegen einer Laichkettenamyloidose eben so schlecht, dass es transplantiert werden musste. Habe die beiden Impfungen schon im Februar und April bekommen. Die dritte dann im Juli, Anfang Juli, auf Eigeninitiative hin, obwohl ja diese STIKO-Empfehlung noch nicht vorlag. Aber es gab ja erste Studien aus Frankreich und Israel, die schon die positiven Effekte beschrieben haben. Hatte 3,5 Antikörperantwort nach der zweiten Impfung und nach der dritten tatsächlich mit den Studien auch dann 2700. Jetzt aber die Frage, wer nach 5 bis 6 Monaten, wie bei der Dame, die zuvor angerufen hat, in meinem Fall dann eben auch schon oder in vergleichbaren Fällen auch schon eine vierte Impfung sinnvoll, da ja Juli schon die dritte war und dann jetzt im Januar 6 Monate vorbei wären.
Also bei Ihnen sieht man sehr schön, dass es tatsächlich ja was gebracht hat. Denn Sie haben mit dieser hohen Antikörpernachweiszahl, sieht man ja, dass es ja doch funktioniert, dann doch Antikörper zu bilden. Insofern ist das schon mal eine wirklich sehr gute Situation augenblicklich. In der Tat würde man vielleicht nochmal, bevor man nochmal drauf impft und nochmal eine Auffrischung macht, die Antikörper nochmal messen, um einfach auch zu sehen, wie sich das verändert. Aber es ist eigentlich schon so, dass gerade bei Transplantierten die Antikörper ein sehr guter Schutz sind. Deswegen würde man das schon in Rücksprache mit dem Zentrum bitte durchaus überlegen. Also das ist, glaube ich, sehr ein guter Ansatz, den Antikörperschutz möglichst hoch zu halten. Ich habe übrigens für die Dame nach der Tübinger Frage eben nachgeguckt.
Sie sind aber
der
flott.
Ansatz aus Tübingen ist der, dass nicht nur dieses Stachelprotein eingesetzt wird zur Impfung, sondern das SARS-CoV-2 hat ja ungefähr 30 Eiweißstoffe, die das ganze Virus da zusammen basteln. Und da werden auch andere mit dazugenommen mit der Idee, dass man bessere T-Zell-Antworten hat gegen andere Bestandteile von Spike. Das ist ein guter
also bessere,
Ansatz, das
bessere,
wird aber dauern.
Ja, bessere T-Zellenantwort heißt eben, dass eben Zellen aktiviert werden, also die Zellen des Immunsystems direkt aktiviert werden und dann infizierte Zellen finden und auflösen quasi.
Genau, wir brauchen ja, es gibt ja Menschen, die keine Antikörperantwort bilden können, weil sie keine B-Zellen haben. Das ist wie keine Arme, keine Schokolade, keine Antikörper, wenn man keine B-Zellen hat. Und diese T-Zellen erkennen nur virusinfizierte Zellen, die können das Virus selber gar nicht sehen. Und die T-Zellen sind ein bisschen schlauer, weil die nur ganz kleine Schnipsel aus dem Virus brauchen, um zu sehen, da ist eine Virusinfektion. Und das zu stärken, ist eine gute Idee. Das wird aber zu lange dauern für den Herbst, Winter, denn jetzt müssen wir die Leute schützen, weil wir jetzt leider so hohe Zahlen haben.
Erstmal Dank nochmal an Herrn Motika aus Weinheim und am Telefon ist Herr Barabas, Thorsten Barabas aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen und erstmal vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Ich bin doppellungentransplantiert 2018 und bin auch dreifach geimpft und habe jetzt 7 Wochen nach der Boosterimpfung leider nur 63 Bau pro Milliliter Antikörper, also mäßig. Und habe jetzt eine Frage zu den monoklonalen Antikörpern. Und zwar nicht, was die Therapie angeht, wenn man schon infiziert ist, sondern prophylaktisch bzw. präventiv. Inwieweit, also ich weiß, dass es im UKE zum Beispiel schon in individuellen Fällen gemacht wird als Prophylaxe und habe die Frage, ob zu erwarten ist, dass es bald auch generell zugelassen wird. Für transplantierte Immunsupprimierte, die nach dritter Impfung kaum oder keine Antikörper gebildet haben.
Frau Falk.
Also die europäische Behörde, die EMA, hat ja diese Antikörper in der Zulassungsphase. Und es ist aber so, dass an den Transplantzentren, wie Sie schon gesagt haben, auch bei uns, gerade für die Lungentransplantierten, gerade die Strukturen geschaffen werden, um für Personen wie Sie die Möglichkeit zu schaffen, dass sie auch diese Antikörpertherapie schon bekommen können, während die das Zulassungsverfahren läuft. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn es gibt ja verschiedene Antikörperpräparate. Monoklonal heißt immer, das ist wirklich ein Antikörpermolekül, das dann in, also ein Antikörper, der in einer hohen Konzentration gegeben wird, damit man quasi den Abfangjäger den Patienten zur Verfügung stellt, damit das Virus gar nicht erst in die Zellen reinkommt. Und diese Antikörpertherapie, das hat Herr Salzberger sehr schön gesagt, braucht halt Strukturen, dass es mit Infusionen gegeben werden kann. Das muss man also sehr gut logistisch aufstellen. Aber parallel zu diesen Zulassungsverfahren laufen sozusagen schon die strukturellen Vorgaben, um das möglich zu machen für die transplantierten Patienten. Daher würden wir erwarten, dass das quasi parallel läuft im Zulassungsverfahren auch die Möglichkeit, das besser anzuwenden. Das muss allerdings sehr gut logistisch aufgesetzt werden, weil das eben ganz besondere Strukturen braucht, wie für jede Infusion. Und das muss dann natürlich auch möglich gemacht werden, dass schnell reagiert werden kann. Denn diese Antikörper wirken vor allem in den ersten Tagen nach der Infektion oder nach dem möglichen Kontakt, weil da braucht man quasi den Vorsprung durch die Antikörper am meisten.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Barabas aus Berlin. Und am Telefon Frau Grund aus Basel. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, ich habe eine Frage. Ich wurde 2008 lebertransplantiert, bin jetzt dieses Jahr Januar und Februar geimpft worden und hatte Mitte September einen Impfdurchbruch. Dann bekam ich nach dem Test, das war in der Klinik in Basel, ist das Testzentrum mit der Klinik zusammen, kam dann sofort in die Klinik, bekam eine monoklonalen Antikörperinfusion und man hatte vorher getestet, ich hatte einen Titer von 140 Antikörper. Dann bekam ich die Infusion, 14 Tage später war der Titer 2500 und Ende Oktober nochmal 2500, Ende September, 14 Tage später nochmal 2500. Man konnte mir aber nicht sagen, wie lange das, ob das jetzt hoch ist, weil ich nochmal infiziert war, oder ob das von dem von der Infusion war. Und jetzt habe ich nochmal in der Klinik angefragt und dann hat man gesagt, ja, das könne man nicht sagen, aber für die Boosterimpfung käme ich im Moment nicht in Frage, weil erst 6 Monate nach einer Infektion. Jetzt bin ich ziemlich verunsichert, weil jetzt kommt auch ein neues Virus da auf uns zu und weiß nicht, was ist jetzt, wie muss ich mich verhalten.
Frau Professor Falk.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie aufgreifen. Es gibt schon Tests, die unterscheiden können zwischen dem monoklonalen Antikörper, den Sie bekommen haben, zum Glück schnell nach Ihrer Infektion, und der Antikörperantwort, die Ihr Körper macht. Und es gibt Studien dazu, die zeigen, dass die Menschen, die diese monoklonalen Antikörper bekommen haben, trotzdem ihre eigene Immunreaktion aufbauen können. Bei den Transplantierten vielleicht ein bisschen geringer, aber das ist schon möglich. Also theoretisch müsste es schon möglich sein, vielleicht nicht in jedem Testzentrum, aber es gibt Analysen, wo man unterscheiden kann zwischen ihrer monoklonalen und ihrer eigenen Immunantwort. Das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, diese hohen Werte über 2000 bedeutet, dass sie viele Antikörper im Blut schwimmen haben. Das ist ein wirklich guter Start als Schutz schon mal. Und wenn die, solange die da sind, profitieren sie von beiden. Den eigenen plus sollte der andere noch da sein, wobei die Halbwertszeit eigentlich nicht so lange ist, dass man jetzt noch denken würde, dass das von dieser Infusion kam. Und deswegen ist der Antikörperspiegel für Sie ein ganz wichtiger Maßstab sozusagen. Wenn Sie das nochmal testen und sobald das absinkt und unter diese 2000er-Grenze geht, kann man eher nochmal über eine Auffrischimpfung nachdenken. Das heißt, die Antikörper sagen uns zwar nicht genau, wie gut man geschützt ist, aber sie sind unser bester Maßstab, an dem wir uns entlanghangeln können. Also wäre meine Empfehlung, ich bin ja Biologin, deswegen bin ich da immer extrem vorsichtig, ich denke laut, und die Empfehlung wäre dann bitte mit den Ärzten zu entwickeln, dass sie da nochmal Rücksprache halten und immer mal wieder die Antikörper testen lassen. Das ist ja nicht so aufwendig und auch nicht so teuer. Und dann sehen sie, wie gut die sich halten. Und sobald die dann tatsächlich runtergehen, kann man auf jeden Fall nochmal über eine Auffrischimpfung nachdenken. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Ansonsten schreiben Sie mir, weil dann kann man das ein bisschen besser argumentieren.
Ja, also herzlichen Dank an Frau Grund aus Basel. Vielen Grüße Dank nach Basel. Ein Stichwort, das Frau Grund noch gegeben hat, ist eben die neue Variante Omikron, die jetzt kursiert. Ändert die grundsätzlich was an den, sag ich mal, an den Strategien auch, wie man sich schützt vor Corona?
Ja, das tut sie, aber jetzt kommen gleich die Nachrichten. Das tut sie gerade für die Antikörper, weil die Antikörper nicht alle gleich gut Omikron erkennen. Deswegen sind manche Antikörper dann nicht mehr so wirksam bei Omikron, wohingegen sie noch ganz sehr gut wirksam sind gegen Delta und sowieso die Ursprungsvariante. Das ist tatsächlich ein Thema, das wir im Auge behalten müssen, so sehr wir Omikron im Auge behalten müssen.
Aber das heißt, da laufen im Moment ja auch die Tests, wie gut Impfungen und genau. Antikörper noch schützen. Und wo man vorsichtig sein muss. Eine Frage kam noch aus Böblingen von einem Hörer, der fragt, wie sieht das aus mit Morbus Crohn-Patienten, also mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung? Ist das bei denen anders als bei Transplantationspatienten? Da werden ja auch Medikamente zur Immununterdrückung gegeben. Ist die Wirkung der Corona-Schutzimpfung bei dieser Patientengruppe dann auch vergleichbar?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben heute über die Transplantierten gesprochen, aber es gibt ja viele Menschen, die Autoimmunerkrankungen haben und die Medikamente sind ja zum Teil sehr ähnlich, wenn nicht sogar identisch, weil ja auch da das Immunsystem aus Versehen überreagiert und dann muss man es einfangen. Und da ist es tatsächlich so, dass auch diese Patienten nicht immer auf die Impfung reagieren können. Deswegen ist da ganz besonders wichtig, auch wieder mit den Ärztinnen und Ärzten Rücksprache zu halten, wann eine Impfung wie sinnvoll ist in der Medikamentenphase sozusagen und wie man dann auch wirklich untersuchen kann, ob die Impfung etwas gebracht hat.
Transplantationsmedizin, Leben mit einem fremden Organ, das war heute Thema der Sprechstunde. Herzlichen Dank allen Hörern, die uns angerufen haben, die uns gemailt haben. Dank an unsere Expertin, Frau Professor Christine Falk. Sie leitet das Institut für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Macht den Weg leider beim Mikrofon.